Also Charakter ist, wenn ich jetzt Warren Bennis folge, der ein großer Vordenker des Leadership ist, unter anderem, eine sehr personalisierte, sehr erfahrene Geschichte, die auf Know-how baut, auf persönlicher Empirie baut, auf dem, wie wir sind. Also das ist ja sozusagen dieses Unverwechselbare, der Kern der Diversität sozusagen. Das ist Charakter. Jemand hat Charakter, wenn er kenntlich ist und wenn er sich auch in seinem Denken kenntlich macht.
Wer anfängt nachzudenken, enttarnt all die falschen 50er. Über das Echte im Charakter, über das Echte im Unternehmen, über das Echte in der Gesellschaft und in uns sprach ich mit Wolf Lotter. Willkommen in meinem Podcast Weiterdenken. In meiner Reihe Interviews treffe ich interessante Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Praxis. Mir geht es darum, Inspirationen zu bieten, die über den üblichen Tellerrand hinausgehen. Sei gespannt auf eine Stunde voller Inspiration mit Wolf Lotter. Bei mir im Studio heute ist Wolf Lotter. Ich gehe davon aus, dass das dem einen oder anderen bekannt ist, also dass Sie bekannt sind, mindestens aus der Brand 1. Aber da man das nie so genau weiß, würde ich Sie doch noch mal bitten, sich vorzustellen.
Sehr gerne. Ich bin Wirtschaftsjournalist, jetzt im vierten Jahrzehnt bereits und beschäftige mich mit der Transformation von der Industrie zur Wissensgesellschaft und den Verwerfungen, die es dabei gibt und mit Einzelfragen. Also ich kläre so ein bisschen die Fundamente ab und ich schreibe Bücher und halte Vorträge. Und in der Tat war ich Gründungsmitglied von Brand 1 und dort fast 25 Jahre lang Leitessayist. Das bin ich nicht mehr, weil ich mich auf meine Bücher konzentriere.
Genau, ich habe sie dann irgendwann auch tatsächlich vermisst und dachte, wo ist der denn? Dann gab es viele Bücher und wir haben uns dann bei LinkedIn auch wieder connected sozusagen. Und ich würde mal einsteigen auch mit der Frage, warum siezen wir uns eigentlich? Also Sie haben ja ein Buch geschrieben, das heißt Echt. Und ich stelle so für mich fest, dass die Siezkontakte fast erschreckend abnehmen. Und ja. Ist das Siezen eigentlich auch echt? Hat das was mit Ihrem Buch zu tun oder gar nicht?
Ich glaube, dass das Siezen echt ist, weil wenn man sich nicht so wahnsinnig gut kennt, ist Distanz eine ganz wichtige soziale Grundregel. Und das Duzen nimmt das raus, in der Tatabsicht, diese Distanz zu beseitigen, was aber nicht der Fall ist. Das heißt, es gibt extrem viele Enttäuschungen, weil man dann sozusagen eine Nähe suggeriert in unserer Sprache, in unserer Kultur, die nicht existiert. Es ist auch etwas Falsches im Sinne von, man tut so, als ob man sich nicht nur nahe ist, sondern dass man auch sozusagen Konflikte und Themen leichter beseitigen kann. Und daran scheitern sehr, sehr viele Beziehungen heute, glaube ich, beruflicher Natur und letztlich auch privater Natur, dass diese Distanz nicht mehr da ist, die ganz, ganz wichtig ist im menschlichen Verkehr.
Es gibt ja die Signatur gerne per Du, die ist in fast allen Konzernen mittlerweile ja normal geworden und auch so eine Art von Verpflichtung. Sie sind ja auch als Vortragsredner unterwegs und da gibt es ja wahrscheinlich auch dieses gerne per Du. Und vielleicht ist es auch an Sie schon mal rangetragen. Wie gehen Sie damit um? Also, dass das auf der einen Seite ja auch eine gesunde Distanz ist, ne? Was ja. Zum Beispiel in der Gruppendynamik wird auch ganz bewusst, dass Sie aufrechterhalten. Auf der anderen Seite so eine Art von sozialer Zwang da ist. Ja. Ist es dann, ja, was tut man damit?
Ja, das ist, glaube ich, das Infame an diesen Freundschaftsgesten, die wir mittlerweile kulturell haben. Da gehört das Du dazu. Der Vorstand, der, ich weiß nicht, 4 Millionen verdient, kommt zur Sachbearbeiterin, die 40.000 verdient und sagt, wir sind auf Augenhöhe. Was die Sache sehr erleichtert, wenn man Dinge durchsetzen möchte. Also das ist eine falsche Enthierarchisierung und es ist eine falsche Behauptung auch. Es ist ein falscher 50er im sozialen Sinne. weil man ja so tut, als ob man sozusagen gleich wäre. Und dieser Gleichheitsirrsinn, dem wir ausgeliefert sind, der ja Unterschiede nivelliert, Diversität verleugnet in Wahrheit, obwohl er ständig von Diversity redet, wird dadurch ja Unterschiedlichkeit beseitigt und verleugnet. Das ist eine der Ursachen, glaube ich, warum wir nicht mehr richtig klarkommen in dieser Gesellschaft miteinander. Der Grund dafür ist relativ einfach. Wir versuchen jetzt auch soziale Hierarchien zu konsumieren ohne Leistung. Das ist aber falsch. Leistungsloses Können gibt es nicht. Und leistungsloses Können, das erleben wir gerade auch in der Debatte um KI, wo sich ein paar Leute erhoffen, sie werden klüger auf Knopfdruck, wird es nicht geben. Es wird größere Enttäuschungen und größere Fallhöhen geben. Und ich glaube, je mehr man sich das bewusst macht, dass Respekt und Distanz auch Dinge klar machen und Konturen klar machen, desto leichter tut man sich im Leben. Wenn man meint, dass das gerne per Du eine Erleichterung ist, dann wird man früher oder später feststellen, dass es wenig hilft, wenn man sozusagen nur mit jemandem per Du ist, ihn aber nicht kennt und auch nicht weiß, was er will.
Also ich höre daraus, es geht auch darum, Unterschiede zu machen.
Ja.
Wir wollen ja auch im Schwerpunkt über Transformation und was passiert da auch gerade in den Unternehmen sprechen. Also und ich finde, das ist auch so eine Art von Artefakt, dieses gerne per Du, ne?
Ja.
Was sehr interessant ist hinsichtlich dieser Frage, Unterschiede machen. Vielleicht können Sie das nochmal erklären, weil ich weiß nicht so genau, wer zuhört.
Ja, gerne.
Ich könnte mir vorstellen, den einen oder anderen, der hört jetzt auf. Um Gottes Willen, das brauchen wir doch. Das ist doch für unsere Kulturveränderung, unseren Kulturwandel essentiell. Aber.
Nein. Genau. Wir leben in einem Zeitalter, wo Verschiedenartigkeit und Unterschiedlichkeit normal sind oder normal werden. Wir haben es aber nicht gelernt, damit umzugehen. Maslow hat jetzt ein berühmtes 5-Ebenen-Modell entwickelt und die erste, zweite, dritte Ebene, das sind eigentlich Ebenen Existenz, Sicherung und dann die sozialen Beziehungen, wo ja auch sozusagen die Organisation oder die Arbeitsteiligkeit drin ist, Liebe, Beziehung, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Und dann kommt sozusagen, wenn diese Dinge gesättigt sind, saturiert sind, was hier durch die Industrie Folge der letzten 250 Jahre mal der Fall ist, das Bedürfnis gesehen zu werden. Dann machen alle Selfies. Das ist das Erste. Also sie präsentieren sich sozusagen so, dass andere sagen, du gefällst mir, was schon mal absurd ist, weil es natürlich nichts mit Selbsterkenntnis zu tun hat, sondern einfach mit dem gelernten Verkaufen, mit dem gelernten Anpassen daran, dass man jemanden gut findet oder gut, dass jemand gut aussieht nach der Norm. So, das ist also im Grunde genommen kein Selbstbewusstsein, das ist im Grunde genommen Mitläufertum. Das Nächste, was noch viel wichtiger ist bei Respekt und Anerkennung in den persönlichen Bedürfnissen von Maslows Vierter Ebene, ist ja, dass wir plötzlich anfangen, uns gesehen werden zu wollen. Nicht nur durch Selfies, sondern auch in dieser Aufmerksamkeitsökonomie, wie Georg Frank ganz richtig gesagt hat, plötzlich das Wichtigste sehen, dass wir gesehen und verstanden werden. Egal, was wir getan haben. Das ist entkoppelt. Also es gibt sozusagen die alte Welt, in der man uns sagt, was man zu tun hat. Der Gutshof, die Fabrik, das Büro und die neue Welt, wo man selbstständig sein muss und selbstbestimmt sein muss und wo einem das niemand sagt. Das hat aber niemand gelernt. Und deshalb verhalten wir uns sozusagen mit dem Werkzeugkoffer der alten Welt in die neue Welt hinein, haben aber den Anspruch, etwas Besonderes zu sein. Sind es aber nicht. Ein Blick in die sozialen Netzwerke macht sofort klar, was ich damit meine. Eine Runde LinkedIn, X und Blue Sky und alles ist klar. Auf TikTok gibt es eine Seite, die ich sehr liebe, wo, glaube ich, schon über 20.000 verschiedene Menschen in derselben Pose in einem amerikanischen Nationalpark stehen und glauben, sie sind einzigartig. Sie machen es nicht nach, sie posieren nur so, wie sie glauben, dass es individuell ist. Und das ist eine ganz absurde Situation, in der wir gerade sind. Ein Zwischending, echte Transformation, ein Fuß im Alten, der Gleichheit, ein Fuß im gewünschten Neuen, der Unterschiedlichkeit. Und deshalb kracht es natürlich auch so in diesen Gesellschaften.
Es ist ja dann auch sehr häufig von sowas wie Augenhöhe die Rede und das Haltungsthema kommt oft rein. Ich möchte mal ein Zitat aus Ihrem Buch vorlesen. Sie schreiben, Zeiten der Transformation sind zunächst einmal Zeiten der Verwirrung und Desorientierung, in denen das Falsche, das Abgehobene, das Esoterische große Erfolge feiert. Das hat mich total angesprochen. Und woran machen Sie das fest? Ein paar Dinge haben Sie ja schon gesagt, aber vielleicht können Sie das nochmal unterfüttern, was Sie damit meinen.
In der alten Gesellschaft, die geprägt war von den Hierarchien, wo die Chefs und Chefinnen gesagt haben, wo es lang geht, war es einfach, sich einzuordnen. War, was die gesagt haben. Oder richtig war, was die gesagt haben. In der neuen Gesellschaft muss man das selber suchen. Das ist schwer, das ist ungelernt und deshalb fängt man an, sich so einfach zu machen wie früher. Ich glaube nämlich, wir haben es früher schwerer gehabt, weil wir härter gearbeitet haben und unsere Vorfahren härter gearbeitet haben. Aber wir haben es uns geistig natürlich viel einfacher gemacht, weil wir einfach nur das getan haben, was man uns gesagt hat. Und jetzt merken wir auf einmal, denken ist schwer. Wissen erwerben ist schwer. Entscheiden ist wahnsinnig schwierig und wahnsinnig lästig. Und deshalb machen es die Leute nicht und kommen lieber auf einfache Lösungen. Das meine ich mit der Esoterik. Das haben wir ja in der Corona-Krise gesehen, Impfchip-Debatte und ähnlicher Unsinn. Also all diese Dinge, die im Grunde genommen da durch die Gegend geschwirrt sind, wo man sich gefragt hat, sind das ein paar? Und dann hat man gemerkt, es sind sehr viele. Und das hat mit Bildung zu tun und Umbildung zu tun natürlich und der Unfähigkeit und auch Faulheit. Also ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, hier die intellektuelle Faulheit, die Faulheit nachzudenken, die Trägheit nachzudenken, weil man natürlich gegen Wände läuft, auf Widerstände trifft in der eigenen Umgebung, in den Organisationen und dann mag man das einfach nicht machen. Aber der größte Widerstand ist in einem selbst, weil man natürlich sich überwinden müsste, in Frage zu stellen, was man bisher gemacht hat.
Und das ist natürlich auch sehr, sehr anstrengend. Ne? So ein gerne per Du ist ja so ein leicht dahergesagtes Ding, so ein Signal. Ne? Ja. Aber das ist schwer. Also auch das, ja, Sie sagen, zu Entscheidungen kommen, ne? Oder überhaupt nachdenken über das, was wir tun und wie kommen wir überhaupt zu Entscheidungen. Mhm. Und da merke ich immer, dass die Menschen diese Anstrengung nicht wollen. Die scheuen sich davor. Und da frage ich mich oft, sollte man nicht auch da mehr Unterschiede machen? Weil es ist einfach, es gibt ganz klar Unterschiede. Zum Beispiel zwischen Menschen, die gerne denken und die Herausforderungen auch annehmen und anderen, für die das total anstrengend, bis hin zu stressig und bis hin zu Ausfallzeiten. Sie sind in Österreich, ich nehme mal an, es ist nicht so viel anders wie hier. Die nehmen zu, die Menschen sind immer öfter krank, eine Couch muss es nicht mehr unbedingt immer sein, aber der Psychotherapeut ist sehr gefragt. Und all diese Dinge haben ja damit zu tun, ich werde gestresst durch diese Anforderungen.
Ja, ich muss nur ganz kurz korrigieren, ich sitze bei Stuttgart, sonst sind alle ganz böse, seit 30 Jahren schon bin ich hier, seit 35, aber kein Problem. Ich bin Österreicher und schaue immer mit Verwunderung auf die Entwicklung in dieses Land, aus dem ich komme, aber nicht nur auf das. Also ich glaube, was wir klar auch in den Organisationen, um auf die zu kommen, machen müssten, sind tatsächlich positive Diskriminierungen zwischen denen, die wollen, die denken wollen und denen, die es nicht tun. Klarer unterscheiden. Jetzt ist das Problem, dass fast alle Organisationen bauen im Grunde genommen auf diesen Kommandoketten auf, des klassischen Managements, Fayol, der aus dem Militärbereich kommt und genauso denkt, wie die Kommandokette ist, aber netter formuliert. Das beeinflusst sozusagen dann das Coaching wahnsinnig im 20. und 21. Jahrhundert, ohne dass es das Coaching weiß. Das ist ja das Spannende sehr oft. Und man reproduziert eine säuselnde, freundliche Hierarchie. Und das wird auch in den Unternehmen errichtet. So lernt man es in der BWL, so lernt man es in fast allen Bereichen, die dazugehören. Das Resultat ist, dass wir keine selbstständigen Leute haben. Und dass diese selbstständigen Leute, man kann das zum Beispiel am Rande in der Homeoffice-Debatte eher erleben, die Manager sagen ja nicht, kommt zurück ins Büro, weil sie glauben, dass die selbstständig sind, sondern sie fürchten, dass die unselbstständig sind, sehen aber ihr eigenes Anteil sozusagen daran überhaupt nicht. Sie stellen hochqualifizierte Leute ein mit abgeschlossenem Studium, hervorragender Berufsausbildung und halten die für kleine Kinder. Also das ist eine komplett bizarre Situation, aber nebeneinander scheint sie völlig logisch zu sein, weil das die alte Ordnung war. Nicht? Und wenn ich mir dann sozusagen diese klassischen Mittelstandssenioren anhöre, wie Wolfgang Krupp, ja, der also mit beiden Ohren und mit dem Kopf fest im 19. Jahrhundert verankert ist, das finden die Leute noch identischer und echter als das, was tatsächlich längst der Fall ist. Und dann sind wir sozusagen schon in der nächsten Frage, wie kommen wir in eine Krise? Und warum haben wir in dieser Krise nichts Besseres zu tun, als alte Fabriken und alte Industrien zu erhalten? Also die Dinge wären schon logischer, wenn man ein bisschen hinguckt und ein bisschen genauer hinterfragt, warum wir so unbeweglich sind, geistig. Und das ist keine Chefsache. Also ich mache jetzt den Managern den geringsten Vorwurf in dem Spiel. Ich mache viel mehr Vorwürfe an die Adresse der Leute, die sich das jeden Tag gefallen lassen, die diese Institutionen zum Teil auch tragen, ganz maßgeblich, und die sich nicht in Richtung Selbstständigkeit und Selbstbestimmung in den Organisationen bewegen. Mhm. Das sind die wahren Problemfälle.
Ich erlebe es aktuell auch sehr stark wieder sozusagen von Angesicht zu Angesicht, weil ich habe ja auch mit so Karrierethemen zu tun. Und jahrelang kam niemand. Und jetzt kommen sie wieder. Und ich merke in den Gesprächen die Neigung, sich ganz schnell wieder in so alte Muster zurückzuziehen. Ja. Also sicherer Arbeitsplatz, bloß nicht sagen. Ja. In den Firmen herrscht jetzt für mich zumindest durch die Erzählung spürbar, doch wieder ein anderer Wind. Ne? So diese Homeoffice-Debatte ist so ein Zeichen davon. Und also das scheint mir so ein bisschen zu kippen. Was bedeutet das denn für Führungskräfte, die jetzt, also weiß ich nicht, ob jemand von VW zuhört oder Automobilkonzern oder irgendwie der alten Industrie. Sie haben jetzt Wolfgang Grupp genannt. Was bedeutet denn das für diese Leute, da Unterschiede zu machen oder echt zu sein?
Ich glaube, vor allen Dingen einmal die Realität anzuerkennen. Das ist ja etwas ganz Wichtiges. Ich habe echt mein Buch mit einem Motto geschrieben, eines von mir sehr verehrten amerikanischen Autoren, der leider schon gestorben ist, Philip Dick, und der uns den großen Satz unter anderem hinterlassen hat, die Realität ist das, was nicht weggeht, wenn du nicht daran glaubst. Und ich würde das allen, die heute in der Wirtschaft und in der Politik Verantwortung tragen, immer wieder sagen, also den Schreibtisch legen, auf die Wand malen, damit man nicht vergisst, worum es hier eigentlich geht. Es geht doch nicht darum, dass ich sage, ich komme wieder in eine hierarchische Organisation, wo die Leute genau das tun, von dem ich selber nicht weiß, ob es richtig ist. Ja, sonst hätte ja schon jemand das Problem gelöst. Sondern es geht im Grunde genommen darum, dass man sich wieder zusammenkuschelt und das alte, bewährte, das aber nicht mehr funktioniert und die Ursache ist für diese Krise, wiederbelebt. Sehen Sie sich die Industrieförderung an. Sehen Sie sich die Förderung der Konzerne an. Sehen Sie sich die politisch intendierte Förderung ganzer Branchen an. All das hat ja nur damit zu tun, dass man wieder in eine Vergangenheit zurück möchte, die so nicht mehr funktioniert. Dampfmaschinen funktionieren nicht mehr und Fließbänder funktionieren auch nicht mehr. Das wissen wir jetzt lange genug. Aber weil wir uns nie beschäftigt haben mit dem danach, Wissensökonomie in Deutschland ein Buch mit 7 Siegeln ist, obwohl es gar nicht so schwer ist, obwohl die Mehrheit der Menschen in diesen Bereichen bereits arbeitet, 42%, mehr als doppelt so viel, als wir Industriearbeitsplätze haben, und das ist noch schön gerechnet, was die Industriearbeitsplätze angeht. Sogar vor dieser Realität werden die Augen verschlossen und man sagt jetzt wieder, klassisches Büro, klassische Nummer, jetzt machen wir weiter, vielleicht können wir mit dem Verbrenner noch ein bisschen was reißen. Und all dieser Unsinn, der im Raum steht, der nichts, aber schon gar nichts mit der Wirklichkeit in dieser Welt zu tun hat, während andere machen. Also wenn man sich die Dynamik ansieht in Asien, und zwar nicht nur China, die haben auch ihre Probleme, sondern China-Plus-Staaten und all diese Strukturen, die jetzt tatsächlich vorwärts gehen, dann kann man im Grunde genommen sich nur mehr erinnern an den Satz des Vorstands von Stellantis, der gesagt hat, demnächst wird's hier einfach nur mehr Leute geben, die anderen Touristen aus anderen Kontinenten Kaffee servieren draußen. Das darf man nicht so lassen. Ich glaube, das ist nach wie vor, glaube ich, dass Europa ein Potenzial haben könnte, um da noch rauszukommen. Extrem optimistisch bin ich allerdings nicht mehr, nachdem ich mir das seit vielen Jahrzehnten ansehe. Eine Trägheit im Kopf, ein Beharrungssinn, der so von gestern ist, dass ich glaube, die Leute glauben, sie kommen noch irgendwie durch. Das ist so eine Rüberretterkultur geworden. Ja, für mich geht es noch aus. Ich kann das noch schaffen. Ich gehe in 20 Jahren in Rente. Bis dorthin wird das schon irgendwie funktionieren. So sind die schon drauf, wenn sie jung sind. Also die Alten sowieso. Also und dann kann man sich fragen, was man da machen soll.
Sie unterscheiden Realität und Wahrheit. Es wird zumindest in meiner Bubble sehr oft zitiert, Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners.
Ja, ganz viel
Es gibt so ein Relativismus, der oft spürbar ist, ne, der, glaube ich, auch so philosophisch schon mal untersucht worden ist, der anscheinend auch bei jungen Leuten sehr verbreitet ist. Ich habe einen Sohn, der ist 24, da kann ich es nicht feststellen, aber offenbar soll das so sein. Und diese Unterscheidung zwischen Wahrheit und Realität, die finde ich ganz spannend, wenn man jetzt auch das, was Sie vorher gesagt haben, einbezieht. Also diese Frage, was braucht denn der Umbau? Ja, ist es ein Umbau der Industrie oder ist es, was ist es überhaupt? Aber was braucht es? Ist es Realität und wie unterscheidet jemand das von Wahrheit?
Also es gibt ein ganz einfaches Konzept. Ich gehe zu Heinz von Förster zurück sozusagen, der diesen großen Satz gesagt hat. Ein Kybernetiker und Philosoph, und zwar strenge Schule sozusagen, sehr Wittgenstein orientiert. Das legt schon mal nahe, dass er das nicht einfach dahin gedichtet hat, sondern sich sehr strukturiert überlegt hat, dass Wahrheit eben, und das ist das große Thema, eben immer eine subjektive Größe ist. Was wahr ist, können wir in aller Regel im Alltag nur herausfinden, indem wir es überprüfen. Da sind wir in den Naturwissenschaften, in den überprüfbaren Dingen, in der Beweisführung, induktiv, deduktiv, je nachdem, wie gut das läuft, in den Naturwissenschaften deduktiv, anderswo vor Gericht induktiv, gibt es Beweise, die dorthin führen, gibt es letzte Zweifel und so weiter und so fort. Also da ist es völlig klar, was die Wahrheit ist. Die Wahrheit ist die Realität, ja? Also die naturwissenschaftlich feststellbare Realität. Das Problem ist natürlich, wenn ich jetzt rausgehe und sage, die Wahrheit der Wirtschaft von in 20 Jahren ist die und die, ist das bereits mit Sicherheit eine Übertreibung oder eine Lüge, würde ich noch nicht mal sagen, aber zumindest eine Fortschreibung dessen, was jetzt schon ist. Also da wird es ganz, ganz, ganz kompliziert. Deshalb beschäftige ich mich niemals mit der Frage, was wird sein, sondern was ist da, und empfehle das anderen auch. Ja. Das heißt, eine Inventur machen, so wie das anständige Kaufleute früher immer getan haben, ganz langsam, ganz sachlich zu sagen, was habe ich denn, was weiß ich denn, was ist denn bereits da? Das ist wesentlich vernünftiger als all diese Zukunfts- und Trendgeschichten, die zwar alles sehr nett sind, oder Utopien und Visionen, die dann das Handeln nach morgen vertagen, was natürlich wesentlich bequemer ist. Da sind wir wieder bei der intellektuellen Faulheit. Kann mir alles Mögliche wünschen. Ich muss es heute nicht tun. Deshalb wälzt sich diese Vision und jene Utopie. Tatsächlich geht uns diese Gegenwartsfähigkeit ab, wie ich das nenne. Also die Fähigkeit zu sagen, was kann ich mit dem Zeug, das jetzt schon da ist und nachweisbar ist, eigentlich anstellen. Und als ich vorher gesagt habe, wir haben 42%+ wissensbasierte Dienstleistung in diesem Land, also Wissensarbeitende, wo reflektiert diese Gesellschaft das eigentlich? Also wir sind ja noch nicht einmal so weit, dass wir wissen, was wir tun, ja, wofür wir jeden Tag ins Büro fahren. Und wenn man das nicht weiß und wenn man sich diese Inventur nicht vorlegt, diesen Teil der Inventur nicht vorlegt, dann wird's natürlich sehr, sehr fatal. Lernen zu verstehen, was da ist, ist, glaube ich, die erste und allerwichtigste Pflicht in der Transformation. Also eine ganz nüchterne Aufgabe, eine Bestandsaufnahme, wenn Sie so wollen, eine Inventur machen. Und auf der Grundlage dann Fragen zu stellen, was wird denn nun gebraucht? Was haben wir denn? Was wird denn nun gebraucht? Wäre eine klassische Methode eines, ich sage mal, kreativen Unternehmers aus dem 19. Jahrhundert, als man noch was gerissen hat. Ja, also auch nichts Neues, erstaunlicherweise, sondern eigentlich eine sehr alte Praktik, nicht? Zuerst mal gucken, was da ist und dann mal machen. Erst besinn's, dann beginn's, hat man früher gesagt, glaube ich.
Ja, das ist auch, finde ich, sehr spannend, was Sie sagen, weil diese Resonanz, das ist ja nichts Neues, das höre ich relativ oft, ne? Genau. Weil immer nach diesem Neuen gesucht wird, weil immer danach gesucht wird, gibt es irgendetwas, was Frau Hofer, Herr Lotter, wer auch immer jetzt gerade mal vor Ort und greifbar ist, uns an Neuem bringen kann. Aber es ist ja die Gegenwart, die nicht richtig angeschaut wird. Genau. Ne? Also da macht man lieber ein bisschen Design Thinking oder irgendwie so bunte Zukunftsreisen. Da fühlen die sich Leute sich wohl. Aber dieses wirklich, was ist denn jetzt da eigentlich wirklich? Genau. Das ist ja auch schmerzhaft. Ne?
Das ist schmerzhaft, das ist Wohlstandseskapismus übrigens auch, nicht? Also das ist etwas ganz Interessantes. Man flüchtet sich in die Zukunft, man flüchtet sich in Illusionen, in Schlagwörter. Die ganze Beratung ist reich an diesen Wörtern, schafft jeden Tag neue. Und was passiert in Wahrheit? Man macht ein Seminar, man macht irgendwie ein Meeting, man macht irgendeine Betreuung, eine Veranstaltung, um die Leute ein bisschen rauszuholen. Es ist eigentlich so eine Kreuzfahrt ins Nichts. Und dass man irgendwann mal sagt, okay, was tun wir hier eigentlich? Mhm. Und nehmen wir uns eigentlich ernst an dem Tag, der dieser Veranstaltung folgt. Da hat sich dramatischweise nichts geändert, aber viel verschärft. Und da spielen dann die sozialen Medien wieder eine große Rolle, die jetzt die Funktion unternehmen, die früher Kino hatte oder Heftchenromane und ähnliches mehr, die die Leute abgelenkt haben, nicht? Also von dem, was sie eigentlich tun, das ist Eskapismus. Es ist ja alles nicht so schlimm. Und jetzt kommt das Seminar und erzählt schon wesentlich professioneller. Es ist ja alles nicht so schlimm, wir bauen ja gerade was auf. Und dann frage ich immer, was baut ihr denn gerade auf? Und was ist denn die Konsequenz daraus? Und da macht man sich dann doch einen Tacken unbeliebter, als wenn man mit der nächsten Vision einmarschiert und ein schönes Büchlein darüber schreibt, weil alle Leute das so toll finden, dass das dann so hip ist, weil man es ja nicht machen muss.
Genau, also das Neue ist eine Art von auch Ablenkung. Ne? Also dann kann ich mich auf etwas anderes konzentrieren, danach suchen, anstatt zu schauen, was ist in der Gegenwart. Mhm. Nochmal zurück zu den Transformationen, die ja irgendwo in Deutschland anstehen, kann man gar nicht mehr sagen. Also die sind ja super, super drängend. Dann ist ja die Situation so, dass große Industriekonzerne da sind. Und nehmen wir mal VW, habe ich jetzt keine Beziehung zu als Beispiel. Wie sollen die das überhaupt machen, die Realität anerkennen bei all dem, was da gerade ist? Wie soll das gehen? Mhm. Also der Conny Detloff, der auch mal, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, auch mal hier im Podcast war, hat gesagt, er glaubt, dass die sterben müssen.
Da würde ich mich, also vielleicht nicht mit diesem grauenhaften Wort, aber er hat recht. Also das ist keine Frage. Die gehen unter. Die gehen ein und unter, weil sie nicht in der Lage sind zu restrukturieren. Das würden wir auch nicht können. Da muss man ganz ehrlich sein. Also wären wir jetzt an der Spitze von Volkswagen im Vorstand, dann könnten wir diese Problematik jetzt nicht lösen. Die Politik traut sich das sowieso nicht. Es gibt keine, die irgendwann hergeht und sagt, Kinder, das war's. Während die kleinen Zulieferer alle schon eingehen längst. Ich lebe hier in Baden-Württemberg, ich sehe das jeden Tag. Jeden Tag erwischt es irgendwo jemanden. Aber das ist keine große Geschichte. Man muss ja Volkswagen retten, da ist die Politik so weit drin, da haben sich die Parteien und Gewerkschaften committed, und zwar nicht nur die Sozialdemokratie und der DGB, sondern so wirklich alle. Ja, also alle hängen da drin in dem Spielchen, weil die einen kriegen halt über die Stiftung Geld, nicht? Also jeder hat was davon. Und deshalb, und vor allen Dingen hat man eins davon, man rettet sozusagen diesen alten Glauben, dass alles wieder so wird, wie es ist, und sagt dreimal hintereinander Deindustrialisierung, betet den Rosenkranz des Vergessenen und längst Vergangenen, und alles wird gut. Nicht? Das höre ich jeden Tag jetzt, Deindustrialisierung. Was meint man eigentlich damit? Deindustrialisierung findet überhaupt nicht statt. Das ist völliger Quatsch. Was stattfindet, ist, dass es alte Industrien gibt, die entweder sehr energieintensiv ist, die sich nicht mehr rechnen, schon lange nicht mehr, und sehr, sehr viele Steuergelder brauchen, um am Leben erhalten zu werden und damit auch Möglichkeiten für andere abschnüren. Oder es gibt sozusagen Industrien, die aber sehr im Verborgenen sind, vor allen Dingen im Mittelstand, die tatsächlich längst ihre Transformationsarbeit erledigt haben, die viel Organisatorisches noch brauchen, Kulturelles noch brauchen, keine Frage, aber die sehr, sehr viel mehr gemacht haben. Und die heißen dann interessanterweise Hidden Champions. Ja, was vor allen Dingen für mich immer eine Aussage ist, dass in der Öffentlichkeit verborgen und versteckt sind, weil niemand über sie redet. Die Politik redet nicht über sie, außer in einer Sonntagsrede sagt man, ja, der Mittelstand ist so wichtig, die kleinen Unternehmen, die Kreativen sind wahnsinnig wichtig, aber sie kommen nicht vor. Und weil sie nicht politisch nicht wichtig genug sind. Und das ist eine kulturelle Frage, das müssen wir uns mal vorlegen. Dieser Reflex, der so urdeutsch ist, dass man sagt, Industrien müssen vor allem anderen gerettet werden. Und Deindustrialisierung ist das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Das ist sozusagen das Erbe einer nicht verstandenen Geschichte. Und da komme ich sozusagen jetzt als jemand, der Sozialgeschichte immer geliebt hat und auch studiert hat, rein und sage, ja, ist ja logisch, dieses Land wurde geeint durch die große Industrieoffensive Preußens. Das war das, was im 19. Jahrhundert tatsächlich funktioniert hat. Die Kleinstaaterei löst sich auf und dann ist man eine große, fortgeschrittene Industrienation, die sehr schnell England überholt übrigens und ganz an der Spitze steht. Und dann ist man wer. Ja? Und dieses ist man wer war der größte Erfolg der Deutschen in ihrer Geschichte. Letztlich, ja. Und dann kommen die Niederlagen, dann kommen die Kriege und dann kommt das und das und das. Also es gibt sozusagen in diesem kulturellen Genom, wenn Sie so wollen, gibt es dieses große Erlebnis des Aufstiegs und der Einheit durch Industrie. Und deshalb sind wir einheitsverrückt, deshalb sind wir industrieverrückt, deshalb wollen wir von dem nicht loslassen, ohne zu erkennen, das ist längst das, was sozusagen dieses Festhalten in diesen Strukturen längst unser Unglück ausmacht und nicht unser Glück. Und deshalb ist es so schwer. Also wir sind eine sehr unflexible Gesellschaft, die es so tut, als ob das Vergangene vergangen ist. Aber das Vergangene ist nicht vergangen. Das Vergangene gibt es bis zu dem Zeitpunkt immer noch, weil niemand es wirklich aufgearbeitet und verstanden hat.
Ja, wenn man da einmal anfängt, drüber nachzudenken, ist natürlich die Verzahnung auch überall sichtbar, ne? Also die hohen Gehälter, die gezahlt werden, die dann erhalten werden wollen. Und also ich bin da manchmal auch in meinem Gedankenspiel und möchte nicht in der Haut von jemand stecken, der da oben eine Entscheidung nicht nur fällen, sondern dann auch durchsetzen muss, was kaum möglich ist. Und es ist natürlich auch eine Verzahnung mit Politik, die ja auch immer noch das Normalarbeitsverhältnis oder so diesen Industriearbeiter, den es, glaube ich, kaum noch gibt, als Ansprechfigur sieht.
Davon leben sie ja alle. Also schauen wir uns mal an, wie die Institutionen sich gewandelt haben. Ich sage immer, ein ganz wichtiger Indikator für die Transformationsfähigkeit einer Gesellschaft ist die Ideologie, die von den großen Institutionen, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden verbreitet wird, von den Parteien. All diese Strukturen entstehen in der Industrialisierung. Ja, also sind Kinder der Industrie, des Erfolgs der Industrie. Da braucht man diese Organisations- und Regelinstitutionen, die auch durchaus erfolgreich sind und auch eine Gesprächsplattform bilden. Aber das hat sich überholt. Und jetzt weiß man dort natürlich auch, dass man gleichzeitig in einer Welt von mehr selbstbestimmten und selbstständigen Leuten Macht verliert. Weil es eben nicht mehr so ist, dass man für alle anderen rechnet und entscheidet, sondern die Leute zusehends selbst entscheiden und rechnen wollen. Da sind wir wieder bei diesem vierten Maslow, den ich vorher genannt habe. Also diese Frage, wie sich langsam die Individualisierung und Personalisierung entwickelt und auch die Ansprüche dazu, die sind ja längst da. Nicht? Also man sagt ja einerseits zur Politik, mach für mich, und auf der anderen Seite sage ich aber nicht so. Ja, also das sind ja immer so, es muss individuell sein und es muss aber auch noch kollektiv passen. Und das sind natürlich Dinge, die so nicht zusammengehen oder ganz schwer zusammengehen. Mhm. Jetzt hat man dieses Dilemma in diesen Organisationen, dass man gar nicht weiß, wie man anders Politik machen könnte. Man redet über eine Zivilgesellschaft, die man, ich glaube, gar nicht verstanden hat, weil Zivilgesellschaft würde bedeuten, dass ich eben sehr, sehr viel selber gestalte in meinem Umfeld. Und damit meine ich nicht das Berühmte, die Leute alleine lassen und die Leute auf der Strecke lassen und nicht abholen und der ganze Quatsch, sondern einfach befähigen dazu, dass sie sich besser helfen können und dass sie diese Welt besser bewältigen können, als man das bisher getan hat. Das erkenne ich in keiner einzigen Partei, in keiner einzigen Institution. Und ich erkenne es auch bei denen, die versuchen, das zu tun, nicht so wirklich ernsthaft, weil man sagt, im Grunde genommen sind wir dafür nicht zuständig. Ja, im Grunde sind wir für die Massenbetreuung zuständig, aber wir sind nicht zuständig für die Frage, wie kann sich diese Weltgesellschaft verändern, raus aus etwas, was wir gleichzeitig aber auch beklagen. Das finde ich ja sehr spannend, ja. Denn in den Sonntagsreden wird es ja immer beklagt, aber man tut nichts dagegen, weil man selber Teil des Systems ist.
Genau, also ich meine, wir sind eine alternde Gesellschaft und es haben sich Haltungen entwickelt, da würde ich jetzt auch als nächstes nochmal drauf eingehen, auch Sie schreiben von Charakter und Haltung, habe ich verstanden, sehen Sie eher kritisch. Diese Haltungsdebatten erlebe ich halt auch sehr häufig, gerade auch in Unternehmen. Das ist vielleicht auch der Übergang, weil das oft so als eine Rettung gesehen wird. Ne? Also ändert Leute doch mal eure Haltung.
Ja, ja.
Aber Moment, Also vielleicht können Sie nochmal Charakter und Haltung abgrenzen und dann zu der Frage, was ist von Haltungsdebatten zu halten?
Also Charakter ist, wenn ich jetzt Warren Bennis folge, der ein großer Vordenker des Leadership ist, unter anderem, eine sehr personalisierte, sehr erfahrene Geschichte, die auf Know-how baut, auf persönlicher Empirie baut, auf dem, wie wir sind. Also das ist ja sozusagen dieses Unverwechselbare, der Kern der Diversität sozusagen. Das ist Charakter. Jemand hat Charakter, wenn er kenntlich ist. Und wenn er sich auch in seinem Denken kenntlich macht, das ist Charakter. Haltung ist was anderes. Haltung ist ein Leih- und Lehnbegriff, wo ich mir sozusagen eine bestimmte Form, die schon da ist, aneigne, um damit zu zeigen, ich gehöre zu den Guten oder den Gerechten oder den Klugen. Oder den Richtigen oder whatever. Also es ist ein ideologischer Irrgarten sozusagen, in dem man sich da begibt. Und auch wieder ganz interessant, Haltung kann man konsumieren, Moral kann man konsumieren, diese Form von Moral, die da drin steckt. Man nimmt sich das einfach und das genügt dann. Also man muss wieder selber nichts tun. Das finde ich auch immer bemerkenswert. All diese Dinge haben so diesen gemeinsamen Nenner und sind erkennbar an dem, übernimmst du eine Haltung oder hast du eine Haltung? Das heißt, diese Haltung, die dann sozusagen gefragt ist in der Gruppe, im Unternehmen, in der Politik, in bestimmten Milieus. Und wenn du die nicht hast oder nicht hundertprozentig teilst, also Abweichler bist, dann stimmt was nicht mit dir. Wobei wir uns über die Abweichler freuen sollten, im Rahmen sozusagen der Vernunft natürlich, ja, die auch noch eine Rolle spielt. Also nicht jede Abweichung ist nicht pathologisch. Aber diese Grundfrage, dass man einfach, wir leben eigentlich von Menschen, die unterschiedlicher Auffassung sind und unterschiedliche Sichtweisen auf die Welt haben, dem steht der Begriff der Haltung völlig entgegen.
Völlig entgegen. Also ich finde das sehr, sehr gut, dass Sie das so sagen, weil das in dem Umfeld, in dem ich oft tätig bin, sehr, sehr gehypt wird, kann man fast sagen. Ne? So.
Es gibt
also Lappere, Haltung, ne? Nehmt doch mal die Haltung an oder eine reife Haltung oder ne, also das wird sehr stark ideologisiert und sehr stark moralisiert.
Ja,
ne?
Genau. Das Moral ist überall da sozusagen eingesetzt, wo man nicht denkt. Da braucht man Moral und zwar ganz schnell, ganz viel. Und dann braucht man noch den Gruppendruck, die berühmte Gruppenkohäsion, die sozusagen den Rest erledigt. Wenn du das nicht tust, was wir finden, dann musst du raus hier, nicht? Dann bist du nicht mehr Teil unserer Gemeinschaft. Das ist auch ein schönes Wort, weil Gemeinschaft kann eine ganze Menge sein. Und da steckt auch das Wort Gemein drin in den ersten zwei Silben. Ja. Muss ich immer dran denken, sozusagen.
Genau, in diese Richtung gehen ja auch zahlreiche Entwicklungen. Also wenn man sich jetzt das, was unter dem Etikett Agilität durch die Welt geht, betrachtet, das habe ich jetzt in Ihrem Buch nicht gefunden, dass Sie darauf eingegangen sind. Es ist, glaube ich, auch viel zu unwichtig. Und dass da vieles unterwegs ist, was tatsächlich irgendwo mit auch ja Gruppe zu tun hat. Ne? Ja. Also wir brauchen kleine Teams, wir brauchen Team in Teams, wir brauchen, sie nennt es Kohäsion, also im Grunde diesen Zusammenhalt, der sowohl positiv sein kann im Sinne von Fußballmannschaft, als auch negativ im Sinne von Gruppendenken. Ne?
Genau.
So, also unsere Gruppenentscheidungen basieren darauf. Also da ist ja sehr viel in diese Richtung, wo das Individuum verschwindet.
Ja. Das ist die Stoßrichtung. Das ist die eigentliche Idee davon. Das heißt, wir haben eine neue Ideologie, die glaubt, individueller zu sein, die glaubt, menschengerechter zu sein, aber nur auf noch dramatischere Art und Weise den alten Kollektivismus des 19. und 20. Jahrhunderts, der zu den Katastrophen genau dieser totalitären Parteien geführt hat, links wie rechts, Nationalsozialismus, Faschismus, Stalinismus, Kommunismus. Dass das sozusagen wieder möglich ist, liegt gerade daran, dass man nicht ordentlich, nicht sachgerecht, nicht gründlich, nicht penibel genug mit dem Begriff der Individualität umgeht. Und dann zeigt sich, dieses ganze Potemkinsche Dorf fliegt jetzt gerade auseinander. Auch diese Haltungsleute und diese ganzen Leute, die auf LinkedIn und ich sonst irgendwo ihre Haltung vertreten und behaupten, es ginge tatsächlich um andere Menschen, es geht immer nur um sich selber und um die Aufmerksamkeit, die sie erlangen. Also all dieser Versuch, sozusagen zu den Guten zu gehören und das zu konsumieren, scheitert ja gerade flächendeckend kläglichst. Also man kann es hier nicht anders sagen. Und ich glaube auf jeden Fall, dass sehr, sehr vieles von dem, was an Heuchelei und an Halbheiten in dieser Haltungsdebatte verbreitet wurden in den Organisationen, aber auch in der Politik und in der Gesellschaft, ganz maßgeblich dazu beigeführt hat, dass sich diese Gesellschaft auf eine ganz mörderische und gefährliche Art und Weise radikalisiert an den Rändern. Das sind nicht alle, aber es sind viele, sind Verzweiflungstäter, glaube ich, die da diese Parteien wählen, weil sie sehen, dass aus der Mitte der Gesellschaft, und das gilt für Medien, für Parteien, nicht viel kommt außer Selbstreferenz. Und wenn ich mir die salbungsvollen Reden gerade im Wahlkampf anhöre, ich nehme da gar niemanden aus, dann weiß man ja im Grunde genommen, was damit gemeint wird. Also das ist im Prinzip die Bespielung der eigenen Zielgruppe, also die alte Predigt an die bereits Konvertierten. Und die begeistern sich noch mal mehr daran, dass das alles so schön klingt. Und es wird kläglichst scheitern, weil die Wirklichkeit eben nicht weggeht, wenn man nicht daran glaubt, ja, um Dick noch mal ins Spiel zu bringen. Und ich glaube nach wie vor, dass der Realitätssinn das ist, was uns am meisten fehlt.
Wenn man jetzt so auf die persönliche Ebene von Menschen geht, die vielleicht zuhören und in irgendeiner Weise betroffen sind, vielleicht selber auch erleben in ihren Unternehmen, dass da sie, ich habe ja das Zitat von Ihnen auch vorgelesen, ja, Zeiten der Transformation bringen immer auch sehr viel, auch Unruhe letztendlich. Unruhe haben Sie selber nicht gesagt, aber das würde ich jetzt nochmal dazu nehmen mit. Wie kann ich das verarbeiten, wenn ich selber merke, oh, was ist da um mich herum?
Ja, ich glaube auch wieder Inventur machen. Das heißt, das ist rausziehen aus diesen Dynamiken, die ungut sind. Und gelegentlich auch mal sagen, wenn alle ich nicht, was nicht einfach ist, sich rausnehmen, wenigstens mental, wenn besser noch sozusagen im ganzen Umfeld auch mal, und zu sagen, was ist denn eigentlich los? Was passiert hier eigentlich? Ich glaube, dass das jeder für sich kann, auf jeder Stufe. Das ist keine große intellektuelle Leistung. Und einfach mal sagen, will ich das? Will ich sozusagen in diese Richtung gehen? Was will ich denn was erwarte ich denn von meinem Leben? Erwarte ich jetzt Rache zu nehmen für die Leute, die mich geärgert haben, die also sozusagen etwas getan haben, politisch oder persönlich, was ich schlecht finde? Ja, das würde ich also strikt abraten davon, weil da hat man nichts davon. Aber wenn man jetzt konstruktiv wird, und sich etwas vorstellen möchte, was man tun möchte, was man machen möchte, was man unternehmerisch positiv aufnehmen möchte, das wäre natürlich das Ergebnis dieser Inventur, dass man sieht, was fehlt einem sozusagen in dieser Gesellschaft, was fehlt doch der Gesellschaft. Und dann könnte man daran gehen, tatsächlich ein bisschen was von dem auch in die Gesellschaft reinzubringen, indem man es selber macht. Weil das ist nämlich das Einzige, um was es wirklich geht. Nicht andere zu motivieren oder aufzufordern, etwas zu erledigen, sondern es selber zu tun.
Sie haben ja Charakter und Haltung auch unterschieden und das den Charakter mit dem Echten auch verbunden, zu sagen, auch was denke ich, trotz zum Beispiel Gruppenkohäsion. Das erinnert mich jetzt an eine Diskussion, die ich gestern auch hatte mit jemand, und die meinte auch, so wie meine Beobachtung eben auch ist, dass in den Unternehmen die Leute sich kaum noch trauen, irgendetwas zu sagen, ne? Ja. Weil es eben auch inzwischen diese politische Dimension noch hat. Ja. Ne? Ja. Diese Frage, gehöre ich dann, wenn ich etwas sage, sofort zu den Rechten? Bin ich bei den Linken? Ja. Wo bin ich? Also ich werde ja immer sofort einsortiert. Ne? Das ist eine Aussage, die eher links, eher rechts ist. Ne? Also die Person wird mit ihrer Aussage gematcht.
Ganz genau. Also das hat bereits Formen angenommen, längst Formen angenommen. Da brauchen wir gar nicht über Wokeness reden und so, dass auch missverstanden ist, weil Wokeness ja etwas ganz anderes gemeint hat. Wachsamkeit ist etwas anderes als Gesinnungsterror. Und es gibt diesen Gesinnungsterror schon lange, und es gibt ihn auch übrigens nicht nur auf dieser Seite, sondern eben auch auf der anderen oder auf vielen anderen Seiten, wo man einfach sagt, wenn du nicht meiner Meinung bist, dann bist du mein Feind. Und warum sagt man sowas? Man sagt sowas deshalb, weil man genau, also Slavoj Žižek würde sagen, ein durchaus linker Philosoph würde sagen, weil die Leute intellektuell lazy sind, weil sie intellektuell faul sind, geistig faul sind und sich ein Feindbild zurechtlegen und dann agitieren sozusagen, ohne dass sie wissen, warum. Ja, also es ist einfach so, ich gehöre zu dieser Gruppe. Das erinnert mich dramatisch übrigens an die Geschichten, die mir mein Großonkel erzählt hat aus der Zeit des Nationalsozialismus, der damals zu den Regimegegnern gehört hat und der genau mir diese Mechanismen immer erklärt hat, schon als Kind und als jungen Menschen, wo Leute anfangen, das Gute und das Schlechte voneinander zu trennen und sich selbst dem Guten zuzurechnen und dann mit einer Unnachgiebigkeit, mit einer Unbarmherzigkeit sozusagen alle zu verfolgen, die diese Meinung nicht teilen. Immer aus Eigennutz. Weil letztlich geht es um die Wohnung der Juden, die man enteignet. Letztlich geht es um den Konkurrenz, um die Konkurrentin am Arbeitsplatz. Letztlich geht es um ganz miese Niedertracht im Grunde genommen, die da mitspielt, die man aber kaschiert mit einem Begriff wie Haltung oder ich bin für die Gerechtigkeit. Ich erlebe das im zunehmenden Maß. Das war immer da, aber es ist ganz massiv geworden, wo sich ganz kleine, ganz, ganz, ganz fürchterliche Gemeinheiten und Boshaftigkeiten durchsetzen als große Tat für die Menschheit, als ideologische, als politische Aktion. Das ist immer falsch. Und es scheint mir so zu sein, dass immer mehr darauf reinfallen, weil sie ganz einfach keine Kraft mehr haben, hier widerständig zu sein. Das heißt, man befindet sich ja nicht im Totalitarismus, wenn er ausgerufen wird offiziell und eine totalitäre Fahne gehisst wird und ein totalitärer Feiertag beginnt, sondern man befindet sich im Totalitarismus, wenn man nichts mehr dagegen macht. Und ich habe mich vor kurzem, das war ein persönliches Erlebnis, sehr dezidiert dagegen ausgesprochen, sich von X zurückzuziehen. Und im vollen Bewusstsein, dass Elon Musk ein Faschist ist, was ich jederzeit wiederholen würde, im vollen Bewusstsein, dass dort manipuliert wird, im vollen Bewusstsein, dass dort also Leute dramatisch beleidigt werden, ich übrigens auch, aber auch im Wissen, dass das auf Blue Sky sozusagen mit den Beleidigungen nicht besser ist, das kann ich auch versichern, da bin ich auch schon ein Jahr. Also die Infamien sind nur meine Infamien, deine Infamien, das ist sozusagen der Unterschied. Und es hat sich sofort eine Welle der Empörung aufgehoben. Wie kann man das unterstützen? Na, wenn man Journalist ist, wenn man ein politisch bewusster Mensch ist, dann hat man gefälligst dorthin zu gehen, wo die Schwierigkeiten sind. Da hat man dagegen zu halten, darüber hat man zu berichten, das hat man sich anzusehen. Aber womit haben wir es denn zu tun? Wir haben es ja mit diesem Moderatorenjournalismus mittlerweile zu tun, die alle nur nett zueinander sind und in Wirklichkeit sozusagen nach Stil des Influencers nur mehr gut aussehen wollen und gut rüberkommen wollen. Und diese Leute brauchen natürlich diese Harmoniebubbles, in denen alle Leute sagen, du hast ja so recht. Und so gehen sie dann auch unter. Das ist der letzte Satz wahrscheinlich, der gesagt wird, bevor das Wasser über ihnen zusammenschlägt. Und das ist etwas, was ich nicht akzeptieren kann, weil das exakt die gleiche Vorgangsweise war, die gleiche Stimmung war, die vor dem Ersten und vor dem Zweiten Weltkrieg geherrscht hat. Genau diese Stimmung. Wir bleiben unter uns. Wir sind der linke Salon. Wir wissen, wie das funktioniert. Und alle anderen haben Unrecht. Und da machen wir jetzt die Türen zu. Fertig. Das ist Eskapismus pur. Und wenn das Eliten sein wollen, in irgendeiner Form etwas Besonderes sein will, dann sage ich, das ist es nicht. Das ist billiges Mitläufertum.
Das bringt mich jetzt zu dem Gedanken, dass mein Twitter-Account mit 800 Followern geklaut worden ist.
Nein.
Und ich deswegen gar nicht mehr da sein kann. Ich habe also darauf verzichtet, ihn zurückzubekommen. Da habe ich jetzt fast ein schlechtes Gewissen, wo sie das sagen. Aber es stimmt schon. Und vielleicht daran anschließend der Gedanke, der sich dann sozusagen auch an die Unternehmenspraxis anschließt. Ich merke, dass Führungskräfte da zunehmend unsicher sind. Das betrifft vor allen Dingen natürlich die mittleren Ebenen, aber teilweise auch die höheren Ebenen, die sich fragen, kann man eine Stellung beziehen? Soll man überhaupt eine Stellung beziehen? Wie ist das? Ne? Es gibt ja, ich habe gehört, in Großbritannien in den Signaturen sollen dann schon so Bekenntnisse, ich bin ein alter weißer Mann und bin mir bewusst meiner Privilegien bewusst und solche Sachen. Weiß nicht, ob das stimmt. Kann ein Gerücht sein. Aber ich bin eine Führungskraft, auf welcher Ebene auch immer. Und soll ich dazu stehen oder ist das ein Risiko?
Ich glaube, dass man da selbstverständlich dazu stehen soll, dass man eine Führungskraft ist. Wer das nicht tut, ist keine. Und das gilt übrigens für alle anderen auch, nicht? Also eine Rolle ausfüllen. Darüber brauchen wir gar nicht reden. Und diese maoistischen Selbstanklagenummern, meine Güte, ja, also das ist ja einfach nur mehr albern, was da passiert. Und ich rechne es sozusagen der wirklich Inkompetenz vieler Manager zu und vieler leitenden Angestellten, das nicht rechtzeitig auch klar angeprangert zu haben, was da passiert. Jeder anständige Demokrat, jede anständige Demokratin hätte das jeweils machen müssen, haben sie aber nicht, weil vieles von dem eingezahlt hat auf die eigenen Interessen. Da geht es dann um Geschäfte, um Lehrstühle, um Buchverkauf und. Also all diese Dinge sind natürlich dann auch im Spiel. Und jetzt haben wir eine Situation, in der die Lage so vergiftet ist, dass Leute sozusagen darauf warten, dass ihre Kinder sie denunzieren, so wie das also in der Kulturrevolution war. Und wer das gut heißt, der ist nicht gut. Das muss man, glaube ich, mal ganz deutlich sagen. Ich glaube, dass Management und Führungskraft natürlich aufstehen müssen und den Charakter zeigen müssen und sagen müssen, wir organisieren uns hier menschlich, wir organisieren uns hier durchaus auch mal im Streit, im konstruktiven Streit, der aber nicht existenziell ist, der nicht ad hominem ist, sondern indem wir uns sozusagen in einem Konflikt nach vorne bewegen auch, wenn es Widersprüche gibt und schauen, wie wir das lösen können. Also nach demokratischen, konsensualen Mitteln suchen, die nicht beliebt sind bei den Leuten, weil sie zu bequem sind, den Konsens zu verhandeln, sondern lieber ihre eigene Position durchsetzen. Das ist ja auch so ein Merkmal dieser Zeit. Der Konsens wird ja auch diskreditiert seit vielen Jahren. Ich halte ihn für normal, weil ich habe andere Interessen als andere und da müssen wir irgendwie schauen, wie wir alle zu unserem Recht kommen. Im 17. Jahrhundert hat man einen großen Satz, Interests don't lie, hat Zinsen gemeint, aber auch die Interessen. Und deshalb bin ich für zwei Dinge. Erstens klar zu sagen, was man will, welche Interessen man hat, als Unternehmer, als Führungskraft, als Manager. Also nicht etwa, ich will die Welt retten, sondern eigentlich will ich Chemie verkaufen. Aber wenn sich sozusagen das andere auch noch machen lässt, ist es schön. Ja? Und das sind ja alles mittlerweile, also was da an Greenwashing und Changewashing getrieben wird. Und was die Leute sich auch gefallen lassen an Dummheiten und Lügen, ist unerträglich. Und das führt zu so einer Situation, wo man sagt, man kann ja eigentlich alles sagen. Wenn man auf LinkedIn geht, sieht man, man kann plötzlich alles sagen, alles behaupten, weil alles ist irgendwie legitim und das ist es eben nicht. Also wieder hier den Realitätssinn und ein sehr kritisches, sehr peinliches sozusagen draufhalten auf die Wirklichkeit, die dann eben nicht zulässt, dass Leute einfach auftreten und irgend so einen Quatsch erzählen, dass sie jetzt sozusagen ihr Öl nur verkaufen, weil sie alle grün sind. Es gibt ja da nicht ein grünes Logo haben und ähnliches mehr.
Changewashing finde ich einen schönen Begriff dafür. Ein bisschen ist Ihre Antwort schon das, was ich eigentlich auch nochmal erfragen wollte, nämlich, ich stelle das fest in verschiedenen Magazinen, so Manager-Magazinen, wo es dann auch immer stärker um die Frage geht, soll sich der Manager, die Managerin, die Führungskraft positionieren? Und zwar nicht nur, ich will Geld verdienen, was jetzt ehrlich wäre, sondern auch hinsichtlich solcher politischen Statements, die dann teilweise mit Themen wie Chancengleichheit, Diversity und so weiter gefüllt werden. Oder eben auch mit Ökologie. Also muss man sich positionieren? Soll man sich? Ich höre raus, Sie sagen eher ehrlich sein. Hier geht's um Geld verdienen.
Es geht um Geld verdienen und es geht auch um Einsicht. Beispielsweise würde ein durchschnittlicher Manager, der BWL studiert hat, der sozusagen aus mit dem ganzen Fayol-Management kommt, jetzt ein bisschen dazugelernt haben, dann würde er natürlich auf Diversität setzen, weil er weiß, das nützt seinem Unternehmen, wenn er Alternativen hat. Er würde natürlich darauf setzen, dass Frauen in seinem Unternehmen eine mindestens so große Rolle spielen wie Männer, weil er sie braucht als Fachkräfte, als Denkerinnen, als sehr kluge Menschen, die eine gute Ausbildung haben. Da muss ich aber gleichzeitig natürlich auch abrücken von meinem Wahn, dass wir sozusagen ein Homeoffice haben wie in der Fabrik, kein Homeoffice haben wie in der Fabrik, sondern eben dieses 9-to-5, diesen ganzen Schwachsinn, dieses ganze Kontrollregime abschaffen. Das heißt, man muss konsequent sein, man muss einmal ein einziges Mal den nächsten Schritt überlegen. Und das vermisse ich so sehr. Also wir haben es mit Leuten zu tun, die sind derartige Einweglogiker, dass es einfach dramatisch ist. Die verstehen den nächsten Schritt nicht. Sie tun etwas, aber sie überlegen nicht, was danach passiert. Und das kann man nicht alles mit Quartalsergebnissen und ähnlichen ab. Aber das ist eine Grundhaltung. Die sind, glaube ich, nicht schlau genug. Und wenn wir wir haben es zugelassen, dass wir unter den Führungskräften sehr, sehr viele Leute haben, die wunderbar sich durchmogeln können mit sozialen Eigenschaften, die sie nicht haben, mit kultureller Kompetenz, die sie nicht haben, die relativ einwertig auf Zahlen ausgerichtet sind und da auch Innumeranten sind, weil sie sehr oft diese Zahlen nur innerhalb der eigenen Branche interpretieren und da steckt man ja auch fest, weil man ja nicht mehr merkt, was man sonst noch machen könnte. Gute Unternehmer und gute Kreative denken ja immer auch, was kann ich denn noch machen? Sie sind neugierig, sind aufgeschlossen. Das sind die ja alle nicht. Das sind Verwaltungsbeamte dessen, was schon da ist. Und ja, wir haben ein Personalproblem. Wir haben einen Fachkräftemangel ganz, ganz oben. Und wir haben einen Fachkräftemangel, weil wir diesen Fachkräftemangel auch so wollten. Wir wollten ja diese verlässlichen, braven Hamster, die genau das machen, was wir ihnen sagen. Jetzt haben wir sie. Und jetzt müssen wir wieder loswerden.
Ja, also spannend finde ich da auch den Unterschied, den Sie machen, bezogen auf Schlauheit. Also mal auszusprechen, dass es dort auch Unterschiede gibt, scheint mir eine absolute Tabuzone zu sein. Sowohl im Personal als auch in den Managementbereichen, da mal zu schauen, was ist denn überhaupt das Schlaue? Da gibt's ja auch verschiedene Ebenen. Ich glaube, Dunning-Kruger-Effekt habe ich in Ihrem Buch auch gelesen. Ne? Also der Dumme erkennt den Schlaueren nicht. Hm? Ja, also, dass sowas einfach sehr, sehr verbreitet ist.
Ja, extrem. Also Dunning-Kruger-Effekt ist ja im Grunde genommen, um kompetent zu sein. Die Leute halten sich alle für kompetent, sind es aber nicht. Um seine eigene Inkompetenz zu erkennen, müsste man ja auch kompetent sein. Und das sind sie nicht. Ja. Und deshalb glauben die, sie können alles. Und das ist ja dieser klassische Auftritt, das kennen wir ja, wenn diese Leute sozusagen in die Business Lounges reinsegeln und sich für den Mittelpunkt der Welt halten, aber in Wirklichkeit nur Vertriebsleiter sind oder ich weiß nicht, vielleicht auch CEO eines großen Konzerns, aber auch nicht mehr, weil er sofort abgesetzt werden kann. Also es sind alles nur kleine Angestellte in unterschiedlichen Gehaltslagen, aber keine Unternehmer. Und keine kreativen Kräfte. Und schon gar nicht Leute, die irgendwann mal eine Idee haben, wie sie sozusagen das Ruder wirklich rumreißen können, sondern immer innerhalb ihrer kleinen Gevierte denken. Und das ist unser Problem. Das ist ein Problem, das übrigens alle Wohlstandsnationen gleichermaßen haben. Nur mit unterschiedlichem Umgang letztlich dann. Also es gibt natürlich in den USA nach wie vor noch ein größeres Bewusstsein, dass Entrepreneurship etwas Wichtiges ist, dass man Leute, die was unternehmen will, auch unterstützt. Das ist ja bei uns überhaupt nicht der Fall. Mhm. Das findet man ja irgendwie ganz fürchterlich. Ja, wenn irgendwer was macht, ist das gleich schlecht. Und man braucht sich ja nur mal die Reaktionen auf das Scheitern von Projekten ansehen. Das wusste man ja immer schon und so. Also im Grunde genommen ist alles außerhalb des öffentlichen Dienstes und der Verbeamtung im Grunde genommen lebensgefährlich. Und so verhalten sich die Konzerne ja auch nicht. Also sie sind ja, was macht denn ein Vorstand heute als allererstes? Er schließt eine Versicherung ab, dass er im Fall der Fälle, dass er sozusagen eine Fehlentscheidung trifft und das ist sehr wahrscheinlich, nicht haftbar gemacht werden kann persönlich. Und die rechnet er sozusagen dann in Salle ja ein. Das ist das, was passiert. Solche Leute haben wir. Ohne persönliches Risiko. Und so verhalten sich die halt dann auch. Und natürlich verstehen sich die blendend mit Politikern, die aus dem gleichen Lager sind, blendend mit Verwaltungsbeamten, die aus dem gleichen Holz gemacht sind. Die finden sich alle ganz toll untereinander. Aber sie bringen uns nichts. Und diese Rückkehr, sozusagen, wenn wir Transformation machen, tatsächlich in Verantwortung zu gehen, tatsächlich selbstverantwortlich auch zu agieren, tatsächlich auch Verlässlichkeiten zu errichten, das ist mir ganz wichtig. Mhm. Es geht nicht darum, diesen Quatsch mit alles ist eine Chance und alles fließt und der einzige Konstante ist der Wandel, ist alles Quatsch und ist auch alles Unsinn. Und ich glaube, von Leuten ins Spiel gebracht, die den Wandel nicht wollen, um Leute abzuschrecken. Mhm. Tatsächlich kann man verlässlich und sicher transformieren. Man kann Grundsicherheiten herstellen. Man kann Grundrahmen auch des Sozialen errichten, innerhalb der wir uns bewegen. Das ist dann vielleicht für eine ganz bestimmte Gruppe nicht mehr so prall, aber es sichert alle ein bisschen ab. Und all das könnte man längst getan haben, wenn man wollte, aber dann hätte man die Angst nicht mehr als Betriebsmittel. Und das scheint mir ein ganz wichtiges Betriebsmittel zu sein im Management.
Ja, das denke ich auch. Das ist ja auch unternehmerisches Denken, was ja öfter auch gefordert wird. Ne? Die Leute sollen unternehmerisch denken. Mhm. Aber das, was dann gemacht wird, hat damit gar nichts zu tun. Ne? So, mhm. Also ich bin, seit wann bin ich selbstständig? 1999. Mhm. Und, ne? Und mhm. das ist ja wirklich eine fast schon Gängelung. So,
ja,
finde ich natürlich. Das an einigen Stellen.
Natürlich. Es gibt keine Partei, einschließlich der Partei, die behauptet, sie würde das tun, die Selbstständigen tatsächlich unterstützt. Sie unterstützen Lobbys, sie unterstützen Branchen, die sozusagen sehr kooperatistisch sind. Selbstständige werden in Deutschland nicht unterstützt. Sie sind Außenseiter des Systems. Ich teile da die Position meines Kollegen Sascha Lobo, der das immer sehr präzise auf den Punkt bringt. Dieses ist eine Angestelltenkultur und es ist eine quasi Religion in diesem Land, sozusagen, die alle anderen Religionen ersetzt hat, dass man nicht verantwortlich ist für das, was man tut. Und jetzt haben wir den Salat. Jetzt sehen wir, wozu das führt.
Genau, und ich denke manchmal, ja, es ist gut, ich habe ein bisschen über Polen gelesen, andere Länder, die viele Anstrengungen unternehmen. Wahrscheinlich ist es ganz gut, dass man mal merkt, dass andere dann erfolgreicher sind.
Das merken und viele nicht.
Möglicherweise das einzige Mittel, ja.
Ja, es merkt, Entschuldigung, ich muss ganz kurz, was ich ungern tue, widersprechen, es merkt kaum jemand in Deutschland.
Es merkt keiner?
Weil sie sich nicht um andere Leute kümmern. Also okay. das ist auch so ein klassisches Problem, dieses Desinteresse an anderen, an den europäischen Situationen. Man blendet aus, wie es den Ukrainern geht, die unter dem Angriffskrieg leiden. Man blendet aus, was die Polen an Wirtschaftspower mittlerweile geschafft haben. Mhm. Man blendet aus, warum in Skandinavien ein anderer Wind weht als hier. All das wird negiert. Es interessiert die Leute nicht. Außenpolitik interessiert sie sowieso nicht. Wir haben die schlechtesten Werte momentan seit 1945 bei der Frage, sollen wir uns mehr im Ausland engagieren? Ich habe gerade für das ganz fantastische Magazin Internationale Politik eine Heftkritik in Vorbereitung und da habe ich diese, kann ich sehr empfehlen. Ich kann das nur ein Abonnement dieses Blattes würde schon so viel Erkenntnis bringen, weil man einfach mal lernt, was ist denn in Asien los? Was ist in Europa los? Was ist bei unseren Nachbarn los? Die Deutschen wollen es nicht wissen. Sie wollen es nicht wissen und deshalb halten sie sich immer noch für den Nabel der Welt. Und wenn ich mir dann ansehe, wie die Automobilindustrie gerade auseinanderfällt, wie so ein rostiger Volkswagen Käfer aus den 50er Jahren, der nie gepflegt wurde, aber trotzdem glaubt man noch, man sitzt sozusagen auf der Blüte der Technik. Und das ist einfach absurd. Und das wird man.
Und will es auch gar nicht wissen.
Nee, das man will es so, nicht wissen, weil es die eigene Existenz wieder in Frage stellt und auch die eigene Unfähigkeit, das ändern zu können, weil man es nicht getan hat. Das ist diese Selbsterkenntnis. Also man braucht eine Konfrontationstheorie größten Ausmaßes, weil offensichtlich die Vernunft selber nichts ausrichtet.
Das ist jetzt, ja, man könnte sagen, ein kritisches Wort Richtung Ende. Aber vielleicht können Sie noch irgendwas, vielleicht ein Appell oder irgendwas sagen, so zum Abschluss, was auch, ja, wenn es nichts Positives gibt, dann gibt es sich aber vielleicht die Zuhörenden doch motiviert, die jetzt gerne doch nochmal weiterdenken möchten.
Ja, ich bin ein großer Feind des Zweckoptimismus, weil ich glaube, er führt genau zu den Problemen, die wir besprochen haben. Ich glaube tatsächlich, dass die schönste Perspektive der Realismus ist. Das tut ein bisschen weh, aber man weiß dann auch, was man machen kann. Das heißt, wir befinden uns in einer Krise. Was heißt Krise? Krise ist ein Wendepunkt. Wenn man klug ist, ist Krise ein Wendepunkt. Wenn man nicht klug ist und nichts daraus lernt, was ist, dann ist es der Abschiedspunkt. Und ich glaube, das ist so einfach, ist es im Grunde genommen. Optimismus, den Optimistischen, das sind die, die was tun und es sich nicht nur wünschen. Und für die anderen gilt sozusagen die Regel, wer nicht will, der hat schon. Ja, und das ist eben dann so. Mir fällt übrigens dann immer dieser alte Witz ein, in dem der Unterschied zwischen einem Pessimisten und Optimisten beschrieben wird. Der Pessimist sagt, schlimmer kann es nicht werden. Der Optimist sagt schnell darauf, doch, das geht. Und auch das kann man sozusagen jetzt mal mitnehmen. Ja. Ironie ist ein gutes Mittel, um schlechte Zeiten zu überdauern. Aber von der Ironie müssen wir ins Handeln kommen. Und ich glaube, die Erkenntnis, dass etwas zu tun ist, die ist längst da. Jetzt müssen wir es einfach machen.
Vielen, vielen Dank für das für mich super, super interessante Gespräch mit vielen Begriffen, die auch wirklich sehr, ja, provokant auch sind, ne? Also vielen, vielen Dank.
Ich danke Ihnen herzlich. Dankeschön.
Dankeschön.
Das Gespräch hat einiges in mir bewegt. Unter anderem habe ich mich entschieden, mehr dazu zu stehen, dass ich nicht alle Menschen in meinem Umfeld immer duzen möchte. Ja, ich möchte auch mal wieder Sie sagen dürfen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen oder dir geht. Was bevorzugst du oder was bevorzugen Sie? Und welche Gedanken hat dieses Gespräch bei Ihnen und bei dir ausgelöst? Ich würde mich sehr freuen, wenn du dazu einen Kommentar hinterlässt und natürlich, dass du diesen Podcast auch in Zukunft hörst und ihn abonnierst. Zuerst erscheint er immer auf meinem Kanal Substack für eine exklusive Community. Danach, etwa in 14 Tagen folgend, dann kannst du ihn auch auf YouTube und auf allen bekannten Podcast-Portalen hören und herunterladen. Also, wenn du noch nicht zu meiner Community gehörst, dann ist das vielleicht die Gelegenheit, das jetzt zu ändern. Es würde mich sehr, sehr freuen. Es würde mich auch sehr freuen, wenn du, wo auch immer du es hörst, Kommentare und natürlich sehr gern 5 Sterne hinterlässt.